Wunderschönen guten Morgen zurück bei Horse Friends. Mein Name ist Selina Skogan und heute habe ich bei mir meine liebe Kollegin Anna Eichinger. Die Anna, die kennt ihr vielleicht aus ihrem eigenen Podcast Einfach Reiten oder auch aus dem Blog, den sie regelmäßig schreibt. Und Anna und ich sind in der akademischen Reitkunst verbunden und wollen uns heute mal über das Thema Hand- und Handeinwirkung und Paraden unterhalten. Hallo Anna, schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr.
Hallo Selina. Es ist ja wunderbar, dass man so krasse Distanzen zwischen Österreich und Norwegen dann doch so hinbekommt.
Relativ einfach überwindet.
Ja, Zoom macht's möglich.
Zoom macht's möglich, genau. Ich freue mich auch sehr und ich bin noch ein kleines bisschen verwirrt. Ich war ja schon öfters mal bei dir im Podcast zu Gast und jetzt sind wir heute irgendwie in vertauschten Rollen und ich warte immer darauf, dass du was anmoderierst. Und das muss ich diesmal selber machen.
Aber du, also aus meiner Erfahrung vom Radio kann ich sagen, top Stimme, alles sehr angenehm. Also bekommst schon mal ein paar Brownie Points.
Brownie Points finde ich gut. Brownie Points finde ich sehr gut. Ich bin ein bisschen nervös, wenn ich eine ehemalige Radiojournalistin hier im Podcast habe. Das ist so professionell, so haben wir das selten.
Aber geht.
Aber geht, genau. Liebe Anna, ich habe dich heute eingeladen oder ich habe dich gebeten, mal dazu zu kommen, weil du dich ja besonders auch in letzter Zeit viel mit dem Thema Handeinwirkung und Paraden beschäftigt hast. Du hast ja auch einen Online-Kurs dazu gemacht. Ist der schon online oder kann man
ja,
den schon?
Ja, genau. Also der ist schon online, den kann man schon bekommen.
Kann man schon reingucken.
Genau. Einfach auf einfachreiten.com. Da findet man dann alle Infos zu unserer Akademie und zum Paradenkurs.
Ja, das verlinken wir nachher auch nochmal in den Shownotes. Aber deswegen war das naheliegend, dich zu dem Thema auch einzuladen, weil du dich da gerade so stark mit auseinandergesetzt hast. Und ich kenne das ja auch von mir selber, wenn ich ein Buch zu einem Thema mache oder Artikel gerade irgendwie redigiere oder so, dann setzt man sich ja einfach nochmal tiefer mit dem Thema auseinander, wenn man das für Schüler, für Leute, die sich nicht jeden Tag damit beschäftigen, aufbereitet. Und das Thema ist ja im Moment eigentlich ganz groß und ganz wichtig. Wir erinnern uns, was gerade in den Medien passiert, was gerade im Sport passiert. Wir sehen ganz viele Blue-Tongue-Fotos. Der Chris Bean war kürzlich bei mir im Podcast und hat so ein bisschen was erzählt, was hinter den Kulissen einfach auch so passiert und auch hinter den Kulissen des Sports passiert und dass die Fotos, und das war eigentlich das, was mich besonders bewegt hat, dass die Fotos, die von denen er sich traut, sie zu publizieren, keine Ausnahme, sondern die Regel sind. Und dass alle Fotojournalisten, die da vor Ort sind, diese Fotos auf der Karte haben, aber in der Regel eben zwischen den 120.000 Fotos, er sagt, er macht ungefähr 120.000 Fotos pro Event, die ein oder zwei eben rausgesucht werden, wo keine blaue Zunge zu sehen ist und alles andere dann irgendwie unter den Tisch fällt. Und ich frage mich, ist das das neue Normal? Ist das irgendwie, haben wir da irgendwie so ein Bias, dass wir das mittlerweile gar nicht mehr wahrnehmen, wenn die Pferde irgendwie wenig Luft kriegen, zusammengezogen sind? Ist das das Wissen, was fehlt? Ich weiß es nicht. Und das ist ein Thema, was ich gerne mit dir heute besprechen möchte.
Also ich kann dazu nur sagen, zu meinem Geburtstag heuer haben mir meine Schülermädels aus Wien eine besondere Freude gemacht, weil ich hatte wohl irgendwann mal erwähnt, dass ich so wahnsinnig gerne nochmal, und ich habe die mal verschenkt, dass ich so gerne mal, wenn die Hefte aus den 80ern, Anfang 90er nochmal gern durchblättern würde. Einfach so ein bisschen Nostalgie. Und das passt gerade, die liegen jetzt alle bei mir am stillen Örtchen sozusagen. Falls jemand eine Lektüre braucht, habe ich eine ganze Kiste bekommen. Und da war so eine Sonder-Wendy zum Thema Sport. Und da waren ein paar Bilder vom Dressurreiten. Und die habe ich mir heute genauer angeschaut und habe mir gedacht, ja, vielleicht, also da waren jetzt keine blauen Zungen zu sehen, aber was definitiv einfach auch schon zu sehen war, war der Schenkelgänger, ganz klassisch. Und das war eben Ende der 80er Jahre auch schon so. Und auf allen Fotos, die da zum Thema Dressurreiten gezeigt wurden. Und vor einigen Jahren am Flughafen habe ich mir auch mal so eine deutsche Sportzeitschrift, Pferdesportzeitschrift gekauft. Und da gab es auch eine Kinderseite drinnen. Und da hatte ein Kind ein Pferd in der Piaffe gezeichnet und die Vorderbeine komplett rückständig, also mehr Bergziegenpiaffe als sonst was. Und es sind halt auch die Bilder, die uns prägen. Wie sagt man auch so schön, was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht. Und ich glaube, was der Reiter nicht kennt, hält er manchmal einfach auch für unmöglich. Kann ich auch nur aus meiner eigenen Reise sagen, dass ich am Anfang mir auch oft gedacht habe, so geht das ja gar nicht und diese Leichtigkeit geht gar nicht und da komme ich gar nicht hin. Also manche Dinge sind vielleicht schwer vorstellbar, aber das Traurige daran ist, wenn es einfach keine positiven Bilder mehr gibt und ich glaube, die müssen wir zunehmend suchen.
Ja, da bin ich ganz bei dir. Ich kenne das Bild, von dem du sprichst. Ich habe das damals auch mal gesehen, als es publiziert wurde. Und das ist ja so ein bisschen dieses Shifting Baselines, ne? Das Shifting Bias, von dem wir sprechen. Ich glaube, Philipp Karl hat in einem seiner Bücher auch mal so Verlaufszeichnungen aus dem FN-Regelwerk oder aus dem FEI-Regelwerk gezeigt. Da war ein ähnliches Phänomen drin, dass die Pferde eben immer vorhandlastiger, immer rückständiger wurden von 1912, glaube ich, bis, das war irgendwann Anfang der 2000er, dass das Buch publiziert wurde. Das fand ich damals schon sehr spannend und dachte mir auch, Mensch, das ist ja eigentlich schade, wenn wir gar nicht mehr wissen, wonach wir suchen. Und auch wenn wir uns die blauen Zungen angucken, und ich glaube, da muss man sich einmal ganz klar sein, wenn wir da auch physiologisch drüber nachdenken, die blaue Zunge kommt nicht davon, dass die Hand zu viel Kontakt hat, sondern die kommt einfach auch davon, dass da eine Sauerstoffmangelversorgung drin ist. Sonst würde das Gewebe nicht blau werden. Und wenn wir uns angucken, wie diese Pferde eben laufen, dann wundert uns das nicht, dass das Gewebe eine Sauerstoffmangelversorgung hat, denn das Pferd kann stumpf einfach nicht atmen. Und ich glaube, ich würde gerne mal mit dir darüber reden oder lass uns doch mal gemeinsam definieren, was ist denn eine gesunde oder eine gute Handeinwirkung überhaupt? Denn das ist ja eines der Puzzlestücke, was wir verstehen dürfen, wenn wir eben keine Pferde haben wollen, die irgendwie mit Gewalt hinter die Senkrechte gearbeitet werden, sondern wenn wir locker, flockig über den Rücken schwingende Ponys uns wünschen. Was ist denn eigentlich eine gute Handeinwirkung?
Eine gute Handeinwirkung ist wahrscheinlich keine Handeinwirkung. Also es gibt ja auch sehr viele Reitmeister und sehr viel zitiert, in ähnlichen Varianten bringt es aber auf den Punkt, dass sich das Pferd im Prinzip zuletzt in Hals und Genick formt. Und das kann ja grundsätzlich jeder Reiter quasi vorbeten, dass das Pferd sich von hinten nach vorne durch den Körper formen soll. Die Ausführung ist halt dann manchmal das Problem, weil selbst wenn ich es ausformulieren kann, wenn ich es dann tatsächlich nicht so umsetze, und das Problem ist halt natürlich, wir beide sitzen jetzt am Computer, haben vielleicht vorher das eine oder andere getippt oder gekritzelt, gönnst dir gerade einen Kaffee. Wir sind ja wahnsinnig handlastig und wir möchten ja so gerne Dinge in die Hand nehmen. Ich denke mir auch, dass innerhalb unserer Gesellschaft das ja auch so ist, dass der Macher, der anpackt, der zupackt, der zugreift, ist immer derjenige, der die meisten Lorbeeren bekommt. Und wir werden eigentlich auch gar nicht auf Abwarten, geduldig sein, hinspüren etc. Geschult. Also ich weiß nicht, du bist Mama, du hast ein Kind. Ich weiß nicht, wie es da auch mit im Kindergarten etc. auch so aussieht. Aber ich habe auch eben meine Kollegin im Stall, die macht ganz süßen Kinderunterricht am Nachmittag. Und da glauben die Kinder auch immer primär, es geht um Aktivität und man muss was tun mit dem Pferd und nicht auf das Pferd warten und auch mal Antworten vom Pferd aufnehmen. Also eine gute Hand ist auf jeden Fall die, die in erster Linie mal auch Informationen sucht und die auch findet, indem dass sie einfach spürt. Und wir unterscheiden ja in der akademischen Reitkunst auch sehr schön zwischen indirekten und direkten Zügelhilfen. Und da ist es natürlich auch immer ein sehr spannendes Experiment, wenn man selber reitet oder auch Bodenarbeit macht, ganz egal. Wie oft benutze ich eigentlich meine direkte Hand, um etwas zu korrigieren? Wie oft möchte die Hand denn gerne etwas richten, was eigentlich ja gar nicht die Hand korrigieren kann oder auslösen sollte? Wir wissen alle, wir können mit unseren Händen ein Pferd formen, aber das sollten wir am ehesten mit Plastilin oder mit anderen Massen machen. Da dürfen
Plastilin
wir die Hände
ist Knete,
benutzen.
Oder?
Ja, genau.
Ja, auf Norwegisch sagt man auch Plastilin, ja.
Lustig. Das ist sicher eines der wenigen Worte, die gleich sind, oder?
Zum Deutschen, doch, es gibt relativ viele Parallelen, dummerweise ungefähr 50% zu Deutsch und 50% zu Englisch und man weiß nicht immer, auf welche Sprache man sich gerade ruft. Entschuldigung für die Unterbrechung, aber du hast
recht. Aber da habe ich einen wahnsinnigen Respekt, wenn du jetzt auch noch Norwegisch kannst. Also, wow. Naja, genau. Also das heißt, für mich ist eine gute Hand die Hand, die wenig macht und die sich selber gut auf die Finger klopft, nicht zu viel zu tun.
Das Empfangen, das Warten, das finde ich ist ein ganz schönes Bild, was du da gerade gemalt hast, was du gerade kreiert hast. Denn das ist ja auch so wirklich so unglaublich wichtig. Und die erste Assoziation, die ich damit hatte, der erste Gedanke, der mir kam, war direkt, das hat ja auch dann wieder ganz viel mit einer gesunden Körperspannung in meinem Körper zu tun, dass die Hand überhaupt die Fähigkeit hat, einen Punkt zu kreieren, an dem wir uns treffen können, an dem mein Pferd und ich uns treffen können, ohne dass wir uns aneinander ja abstoßen oder anstoßen oder drücken oder ziehen. Das kennen wir ja vom Tanzen, alle von uns, die mal aktiv waren oder aktiv sind beim Tanzen oder beim Tanzsport, wissen das, wir brauchen diese intrinsische, wir brauchen diese Selbsthaltung, um dann mit dem Partner in Kontakt zu kommen. Und genauso ist das beim Pferd ja auch, sowohl in der Bodenarbeit als auch in der gerittenen Arbeit. Und ich glaube, das ist zumindest meine Beobachtung, daran scheitert es eigentlich bei vielen Reitern schon. Oder das ist so einer der ersten Punkte, die wir bearbeiten dürfen, noch bevor wir in eine Aktivität in der Hand kommen. Wie beobachtest du das?
Naja, also ich tanze auch wahnsinnig gerne, aber für alle, die auch zwei linke Füße haben und jetzt nicht unbedingt einen Tanzkurs buchen können, denke ich mir, es ist auch ein bisschen wie beim Händchen halten. Wenn man mit jemandem, also das ist ja auch ganz spannend, wenn man jetzt zum Beispiel vom Größenverhältnis nicht ganz so gut zusammenpasst und man schlendert jetzt Händchen haltend, sagen wir im Urlaub, über den Strand, wie möchte man denn dann gerne Händchen halten? Ist der Partner einer, der fest zupackt und seinen eigenen Rückenschwung dann dem anderen unbedingt aufdoktrieren möchte? Oder ist das eher so ein Laschhändler? Also sprich, mal hat man Handkontakt, mal wieder nicht. Also so stelle ich mir grundsätzlich den Kontakt vor, den ich gerne haben möchte. Also so, dass unsere Rückenschwünge gut zusammenpassen, dass man Hand in Hand gehen kann, ganz egal, wie das Größenverhältnis ist, ob man da jetzt gut zusammenpasst oder nicht. Das ist die eine Sache, die man gut ausprobieren kann. Und die andere Sache ist, dass ich mir, du hast von Haltung gesprochen und ich stelle mir da immer den altehrwürdigen Oberkellner im Café Sacher vor. Und zwar auch, wenn ich vorwiegend, also ich nutze eigentlich Gebisse nur noch, wenn ich etwas herausfinden möchte, ob meine Pferde jetzt anders reagieren würden oder nicht. Aber grundsätzlich reite ich gebisslos, benutze aber trotzdem das Bild der Zunge, die das Gebiss trägt, so wie die Hand des Oberkellners, der das Tablett trägt. Und auf dem Tablett hätte ich dann noch mein Gebiss sozusagen, also die Handverbindung zur Zunge, zum Tablett, und auf dem Tablett steht dann der Kaffee. Und der Oberkellner tanzt wie ein Derwisch durch den Salon und hat das Tablett voller Wiener Melange. Ich hoffe, du hast eine auf deinem Wien-Besuch getrunken, eine originale Wiener Melange.
Auf jeden Fall, im Café Sacher, natürlich, wie sich das gehört.
Und genau so sollte das laufen. Nämlich, dass das Pferd auch tatsächlich noch das Gebiss tragen kann. Und wie gesagt, auch wenn ich gebisslos reite, finde ich die Vorstellung davon, dass ein so sensibles Organ wie die Zunge, und ich meine, wir kennen das ja auch von uns, man hat das Gefühl, wenn wir jetzt sozusagen, wir haben im Sommer passend beim Grillen einen Maiskolben gegessen und Mais klebt dann immer wunderbar zwischen den Zähnen. Das fühlt sich ja riesig an. Also wenn wir mit unserer Zunge die Zähne abtasten, haben wir das Gefühl, als würden wir da eine Mondlandschaft abtasten. Also das ist ja auch ganz, ganz spannend, wie wir uns da sozusagen den Mund, die Mundhöhle vorstellen. Wir wissen auch, wie das ist, wenn wir zu gierig in den Maiskolben beißen und in die Zunge reinbeißen. Das kann schon sehr unangenehm sein. Also wie sensibel ist diese Zunge? Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ja. Und wenn ich mir eben vorstelle, dass das Pferd wirklich das Gebiss tragen soll, dann wird auch klar irgendwo bei jeder, und rückwärts bedeutet ja nicht unbedingt, dass man mit der Hand in Richtung Oberschenkel einwirken muss. Das ist ja natürlich dann schon sehr, sehr viel. Rückwärts geht ganz, ganz schnell.
Ja.
Und ja, also die Empfehlung lautet definitiv einfach mal ein paar Reiteinheiten, wurscht, was das Pferd macht, jetzt nicht unbedingt mal sofort eingreifen etc., aber dass man sich einfach auch mal selber observiert, was mache ich denn da die ganze Zeit mit meinem Pfötchen?
Ja.
Und wir können alle auch diesen berühmten Spatz in der Hand zitieren von Egon von Neindorf, aber ja, wie viele Spatzen hätten wir denn schon erdrosselt?
Die armen Spatzen. Ich hoffe, es ist ganz gut, dass da keiner sitzt, würde ich behaupten. jetzt hast du ganz viele Sachen angesprochen, auf die ich eigentlich gerne eingehen würde. Jetzt muss ich das mal einmal kurz sortieren. Du hast natürlich in dem Moment, in dem du gesagt hast, wie sensibel die Zunge ist, wie sensibel das Organ ist, ein Türchen auch in die Biopsychologie aufgemacht. Und lass uns da mal ganz kurz reingehen, denn wir dürfen uns ja darüber bewusst sein, dass Pferde Selektionsfresser sind, was nicht bedeutet, dass man sie auf eine Wiese mit Giftpflanzen stellen sollte und sich darauf verlässt, dass das Pferd das selektiert. Aber zumindest in der Theorie kann das Pferd ja jeden einzelnen Pflanzenteil, der aufgenommen wird in der Mundhöhle, mit dem Organ der Zunge eben auch spüren. Und auch spüren, was es da ist und was es selektiert. Wir sehen also bei Pferden zum Beispiel viel weniger als bei Kühen, dass sie Fremdkörper mit abschlucken. Wir sehen bei Pferden, wenn man mal versucht hat, Pferden Medizin zu geben, dann wird man sehen, wie wunderbar Pferde aus dem halben Eimer Kraftfutter trotzdem noch in der Lage sind, die kleine Tablette rauszuselektieren. Und genau die fällt an der Seite wieder raus. Die Zunge darf also überhaupt gar nicht unterschätzt werden in ihrer Sensibilität und in der Fähigkeit, die sie auch hat.
Und ganz klar dann eben auch die Maulwinkel, weil dort, so wie du es gerade gezeigt hast, dort verlässt die Tablette dann ja sozusagen das Maul. Und deswegen sind diese Maulwinkel ja auch wahnsinnig empfindlich und wahnsinnig sensibel. Also das ist sozusagen die Stelle, wo das Pferd da gut ausspucken kann. Und das wäre natürlich auch wieder die Stelle, wo unser Gebiss rauskommt.
Genau. Und ich bin noch nicht da, dass ich sage, ich möchte nur noch gebisslos reiten. Ich bilde meine eigenen Pferde oder ich bilde ja grundsätzlich Jungpferde ganz gerne und ich denke, das machst du genauso. Wir kommen aus der gleichen Schule. Erstmal gebisslos aus und nehmen dann irgendwann das Gebiss dazu. Ich bin bis heute kein Trensenreiter, aber ich bin bekennender Kandarren-Fan. Und habe immer noch das Gefühl, die Anlehnung, die ich bekomme, ist schöner und gibt mir mehr Informationen als auf dem gebrochenen Gebiss. Also das gebrochene Gebiss und ich, wir sind keine Freunde, seit vielen Jahren schon nicht mehr, dann reite ich lieber gebisslos. Aber ich mag wahrscheinlich auch aus dem kraniosakralen Aspekt, ich mag dieses Gefühl von, wenn mein Pferd zur Hand kommt, dass die Kandare mir jetzt zurückgibt, dass ich eben dieses ganz genau spüren kann, in welchem Winkel steht der Schädel zum Atlas und ich damit dann auch wieder Informationen über die Platzierung des Brustbeins und der Hüfte bekomme. Und das bekomme ich, ich will nicht sagen, das ist nicht möglich, aber ich bekomme das Gefühl beim Gebisslosreiten nicht. Dann brauche ich mehr meine Augen und dann kann ich natürlich auch zwischen meinen Schenkeln, zwischen meinen Oberschenkeln die Platzierung des Brustkorbs spüren. Aber dieses Messinstrument, das gefällt mir sehr. Das mag ich nach wie vor noch sehr gerne. Mhm. Hast du dich bewusst dagegen entschieden oder war das jetzt eher so ein Prozess?
Also es war so, dass meine Pschetzwitz-Stute Pina, hatte ja, also ich hatte zwei Pferde, die Pina und die Dappi, und beide hatten gewissermaßen Probleme an den Hüften. Und wir wissen, dass Hüft- und Kiefergelenk korrespondiert miteinander. Und bei der Pina war es so, dass die einen Unfall hatte, zweijährig, da war sie noch lange nicht bei mir und ist eben auf den Rücken gefallen, dürfte sich den Hüfthöcker angesprengt haben und hat auf jeden Fall eine massive Skoliose. Also was da alles gebrochen war, man weiß es nicht wirklich. Sie hat auf jeden Fall einen bleibenden Beckenschiefstand auch. Und es war auch so, dass immer wenn sie an ihre Grenzen kam, also sie ist ein Pferd mit einem wahnsinnigen Will to Please, hat sie angefangen, die Zunge seitlich aus den Maulwinkeln rauszunehmen und war dadurch auch mit einem Gebiss nie ganz glücklich. Und mit Gebiss, vor allem, also ich habe einmal eine Stange ausprobiert, nur am Putzplatz stehend, und sie kam schon hinter quasi die Hand, obwohl wir nur gar keine Zügel dran hatten, also nur mal ausprobiert haben, wie es ihr passt. Ja, genau. Und bei der Dappi war es eigentlich so, dass ich keine Not gesehen hätte, weil die war mir immer wunderschön an der Kandare am Durchhängen. Also die hat generell sehr, sehr schöne Formgebung der Oberlinie gehabt, auf Trense wie auch auf Kandare. Ich habe die ja schon angeritten bekommen, aber sie hat eben sehr große Instabilität in der Hüfte gehabt. Also da dürften die Bänder aufgrund einer sehr frühen Trächtigkeit einfach auch ein bisschen ausgeleiert gewesen sein. Und die Muskulatur hat das einfach die längste Zeit nicht mit abgefangen. Wenn sie sich angestrengt hat, bei ihr war die Grenze sicht- bzw. hörbar durch knirschende Zähne. Ich hätte bei ihr jetzt aber trotzdem, weil wir gut vorankamen in der Ausbildung und alles immer besser wurde, sie wurde auch immer losgelassener, immer weniger Zähneknirschen, immer bessere Hüftplatzierung etc., nicht unbedingt die Notwendigkeit gesehen. Dann hatte ich mal den Jossi zu Besuch und habe zu ihm auch gesagt, du, wenn ich aber gebisslos reiten möchte, habe ich eben, so wie du sagst, dieses Feintuning-Gefühl bei ihr einfach nicht. Mhm. Ich habe auch das Gefühl, dass ich dann mehr in der Hand habe. Und wir haben dann lang hin und her diskutiert und stur wie ich bin, wenn ich mir was dann in den Kopf setze. Wir haben dann sehr viel auch über den Sitz diskutiert und eben aber auch über sozusagen das Alpha und Omega, also dass ich die Dappi da einfach noch ein bisschen besser vom inneren Schenkel auch an die Hand heran dehnen lasse. Und so hat sich das eigentlich ergeben, dass ich dann einfach gesagt habe, okay, meine Kandaren dürfen mal eine Zeit lang verstauben, ich möchte jetzt einfach mal ausprobieren, wie das ist. Und diesen Weg bin ich dann einfach bei meinen Youngstern weitergegangen. Weil je länger ich ohne Gebiss geritten bin, umso eher war es dann auch so, dass ich mir gedacht habe, nein, also warum jetzt? Und wenn ich irgendwo eine Grenze gesehen habe oder mir gedacht habe, jetzt könnte ich das und das vielleicht ein bisschen schneller fixen oder ein bisschen besser spüren oder, dass ich mir einfach dann auch gedacht habe, es geht ja um nichts. Ich muss ja, wir sind ja Gott sei Dank jetzt nicht die Reiter, die Pferde für ein Turnier oder für irgendwelche Wettbewerbe oder Sonstiges fertig machen müssen. Also es geht um nichts, wir haben Zeit, also ist es ganz egal. Was ich aber dann schon nach einiger Zeit gemacht habe, war, dass ich bei den drei Schimmeln, bei Konrad, Amena und Mantrak, wo die drei unterschiedliche Ausbildungsstände hatten, dass ich mir dann gedacht habe, und jetzt möchte ich Sie mal fragen, wie geht das mit? Weil sonst wäre ich ja auch so, also ich finde einfach, akademisch bedeutet für mich Fragen stellen, Hypothesen formulieren und dann schauen, was ist, wenn. Und das bedeutet nicht, zu stur mit dem Kopf an die Wand zu rennen und zu sagen, was ja eine große Reiterkrankheit ist, das ist immer so und so wurde es immer gemacht und da steige ich jetzt nicht runter. Wenn wir uns nicht ständig verändern und nicht ständig ganz, ganz kritisch hinterfragen, dann wird das nichts. Dann, finde ich, darf man sich auch nicht akademisch nennen, weil dann ist man, weiß ich nicht, quasi wie die Altherren in der Politik, die das Feld nicht räumen können oder weiß ich nicht. keine Generationenwechsel mitmachen oder sich nichts Neues trauen. Also habe ich meine Pferde befragt. Konrad, definitives Veto. Nein, ich möchte, also der war damit so dermaßen unzufrieden. Und ich habe es nicht nur einmal ausprobiert. Also ich wollte schon wirklich testen. Und die zwei kleineren, bei denen war es wurscht, sage ich jetzt mal. Mandrak, denke ich mir auch, dass es nach wie vor vielleicht eine feine Sache wäre oder mir helfen könnte. Vielleicht mache ich da auch noch in den nächsten Wochen das ein oder andere Experiment dazu. Aber mein Fokus hat sich viel mehr auf die Körperformgebung einfach gelegt durch das gebisslose Reiten. So habe ich auch dieses Jahr ganz viel einfach nur mit dem Halsring gemacht und gar nicht mit einem Zaumzeug und auch ganz spannende Sachen dabei festgestellt. Und ja, sehr viel Spaß dabei. Genau.
Ja, das Pino findet das ja genau anders, ne? Also ich habe ja jedes Jahr im November gehen die Gebisse ja alle in die Sattelkammer, weil es zu kalt wird. Mhm. Und er freut sich immer, wenn die im Mai wieder rauskommen. Also er findet auch Kandache deutlich, deutlich schöner als Kapzahn. Wenn ich im Kapzahn komme, sagt er mir, oh nee, echt jetzt? Und komm, lass mal, dann lieber nur mit Neckring. Aber Kapzahn, oh nee. Während die anderen das ja gar nicht, die sind ja gar nicht so weit, noch gar nicht so erwachsen und weit ausgebildet, dass sie schon eine Kandache kennen. Die hatten nie die Wahl. Segovia war auch so, die mochte auch lieber die Kandare. Die anderen kennen nur den Kapzaum, deswegen sind sie damit okay, wahrscheinlich. Ich bin mal gespannt, wie sich das entwickelt. Ich bin aber noch nicht so weit, dass ich ganz drauf verzichten möchte. Mhm. Und ich finde ja auch, egal ob wir mit Gebiss oder ohne reiten, es schützt uns nicht davor, die Hand zu schulen, egal was wir da irgendwie drauf machen. Denn wir sehen ja auch immer wieder gruselige Bilder von vermeintlich gutem Halsringreiten, wo die Pferde nicht so viel Luft kriegen, weil der Halsring die ganze Zeit auf Spannung ist. Da wird die Luft halt an einer anderen Stelle abgedrückt oder so. Das ist ja dann auch nicht das Ziel der Geschichte. Was sind denn gute Tipps, um die Hand zu schulen?
Jetzt warst du einmal kurz von der Verbindung ein bisschen.
Was sind gute Tipps, um die Hand zu schulen? Was wären deine Top-Tipps, um die Hand zu schulen?
Naja, also wir wissen ja beide, wenn die Hand jetzt zum Beispiel sehr unruhig ist, dann bringt das überhaupt nichts. Also wenn man jetzt davon ausgeht, dass der Reiter jetzt nicht unbedingt aktiv rückwärts einwirkt oder jetzt an einem Zügel permanent löst, ist die Hand unruhig? Ist der Unterarm unruhig? Ist der Oberarm unruhig? Sind die Schultern unruhig? Kommt aus der Wirbelsäule, sprich, da muss ich einmal generell am Sitz ansetzen, beziehungsweise auch überprüfen, kann das Pferd sich überhaupt auch so bewegen, dass ich drauf sitzen kann. Aber an und für sich, sage ich mal, natürlich gibt's ganz viele Übungen für die Handgelenke, für die einzelnen Finger, Bilder, wie eben das Schwämmchen, das man ausdrückt. Oder ich denke auch gern an die Albquell-Wasserleitung, wo ein bisschen Wasser durchrennen kann und dann mache ich die Leitung zu, aber nicht zu fest. Bilder im Kopf helfen uns ja erstaunlicherweise sehr, sehr gut dabei, unseren Sitz, unsere Hand, unsere Schenkel, alles generell zu verbessern. Aber ich denke mir, die Hauptsache ist einfach auch, und das, was für meine Schüler auch eben sehr, sehr viel an Unterschied ausmacht, wenn wir zum Beispiel zu, sagen wir jetzt mal nur den Kapzaumzügel, einen Halsring dazu nehmen und so einfach auch mal deutlich eine indirekte Zügelhilfe, wir können auch eine Gerte verwenden, ist ganz egal, aber wenn sozusagen nicht nur der Schenkel an die Hinterhand denkt, sondern auch unsere Vorhand sozusagen an die Vorhand des Pferdes und hier die Formgebung mal in Ordnung bringt, so dass wir wirklich die Vorhand auf die Hinterhand und umgekehrt ausrichten können, dann werden wir relativ schnell feststellen, dass die Hand gar nicht mehr so viel tun muss. Also das heißt, am Anfang ist es vielleicht sicher ganz gut, wenn man den Reitlehrer öfter daneben stehen hat, der einen korrigiert, nicht zu oft die direkte Hand zu benutzen. Vor allem beispielsweise, wenn wir dran denken, dass ein Großteil der Reiter trotzdem auch Rechtshänder ist, dann wird uns vielleicht auch auffallen, dass wir gar nicht mit der rechten Hand so viel tun, sondern wenn wir linksrum reiten, mit unserer linken Hand massiv eingreifen. Das hat einerseits auch natürlich mit der Schiefe des Pferdes zu tun, andererseits aber auch damit, dass wir links jetzt nicht das gleich gute Gefühl haben wie rechts und deswegen links einfach etwas gern mehr in die Hand nehmen, weil wir es besser spüren wollen. Also für eine gleichmäßig geschulte Hand ist es auch von Vorteil, mal mit links Zähne zu putzen, wenn man das sonst mit rechts tut. Also auch das kann sehr gut helfen. Und ansonsten, wenn man auch nicht immer den Reitlehrer daneben stehen hat, der gut zwischen oder auf die Unterschiede und auf die Notwendigkeit, wann nutze ich jetzt wirklich einen direkten, wann nutze ich einen indirekten Zügel, aufmerksam macht, wenn man alleine übt, Post-its. Und wenn es imaginäre Post-its sind, die an jedem Buchstaben in der Halle kleben,
habe ich an die Hand. Das finde ich ja witzig.
Ja, also einfach, und man muss gar nichts draufschreiben, selbst wenn die einfach pink sind und ich reite immer an diesem pinken Punkt vorbei, dann weiß ich, der Punkt heißt nachgeben. Habe ich schon wieder nachgegeben oder angenommen, ne? Also das sind so die kleinen Eselsbrücken, die man sich selber ja auch bauen kann, ne?
Auf jeden Fall. Ja, sehr schön. Ich bin ja ein bekennender Fan davon, auch mal eine Zeit lang im geschlossenen Sitz zu reiten oder eine Zeit lang mal ja gar nicht formgebend einwirken zu wollen, sondern tatsächlich sich am liebsten mit Reitlehrer oder am liebsten mit Führpersonal auf den eigenen Sitz zu konzentrieren, damit wir erstmals auch so diesen Balancepunkt im eigenen Körper zwischen Pferd und Reiter finden. Und auch da finde ich, das hat mir in meiner eigenen Ausbildung unglaublich geholfen, als wir da so zusammenkamen, war das Bedürfnis, auch sich am Kopf des Pferdes festzuhalten, einfach weg. Das hat sich einfach mal so in Luft aufgelöst und dann wird auf einmal die nachgiebige Handposition so selbstverständlich.
Mhm.
So.
Voll. Ne? Also ich sage es jetzt ganz ehrlich, mein Mantrag ist so das rasanteste Pferdchen, das ich jetzt momentan habe.
Der hat ganz schön go, ne?
Mhm. Ja, und der ist einfach im Galopp gerne wahnsinnig schnell. Und der ist einfach auch expressiv und der möchte auch einfach beim Angaloppieren einfach einmal wild einen Mähnen, Swing da machen.
So möchte er machen.
Ja, genau. Und ich sage mal, es hat auch Überwindung gekostet, sich da nicht am Zügel festzuhalten. Aber wenn ich weiß, bei ihm, ich sage jetzt noch, der erste Galoppsprung wird immer wild sein. Und dann parieren wir durch, machen es nochmal und dann geht's. Aber beim ersten halte ich mich einfach auch mal am Sattel fest. Einfach um auch nicht von der Hand, weil das hat sich eben auch, so wurde das Angaloppieren sonst immer bei uns spannig, weil er hatte das Gefühl, er braucht da Platz und Raum, emotional. Mhm. Ich hatte natürlich das Gefühl, ich möchte nicht sterben.
Ja, nicht so schnell, genau.
Genau.
Ohne mich bitte.
Genau. Und so hat es uns aber auch sehr geholfen, dass ich einfach die Zügel in einer entsprechenden Länge halten konnte, nicht reflexartig mich an den Zügen festzuklammern, sondern einfach ruhig zu sitzen und sagen, okay, mach, ne? Und dadurch wird es von Sprung und Angaloppieren zu Angaloppieren auch besser. Also man muss da manchmal einfach auch einen Weg finden.
Manchmal auch über den eigenen Schatten zu springen, ne?
Ja, das ist natürlich auch nicht immer einfach. Und
ja, genau.
Aber manchmal lohnt es sich.
Immer. Eigentlich lohnt sich das ja immer. Jetzt haben wir ganz viel darüber geredet, wie wir eigentlich mit der Hand nicht einwirken wollen, aber so ganz kommen wir nicht drum herum. Irgendwann kommt der Punkt, wo ich meine eigene Hand schulen darf und wo ich auch mein Pferd schulen darf und auch schulen muss. Und dann müssen wir immer dazu sagen, das Verständnis der Handeinwirkung, das Verständnis der Parade ist ja jetzt nichts, mit dem das Pferd geboren wird und sagt, ach Mensch, wenn die da vorne zieht, dann soll das eine Parade sein und ich soll meine Hinterbeine beugen. Und wir wissen ja mittlerweile aus Sektionen, dass sogar beim toten Pferd in dem Moment, in dem Druck auf den Schädel kommt, und das ist völlig egal, ob das über das Nasenbein passiert oder den Unterkiefer oder über die Zunge oder was für Varianten wir uns da noch ausdenken können, dass in dem Moment automatisch der Vorgriff des Hinterbeins gestoppt wird. Das fand ich sehr faszinierend, als ich das erste Mal gesehen habe, dass man also tatsächlich am toten Pferdekörper noch merkt, wie es da eine Restriktion gibt. Mhm. Und trotzdem möchten wir ja in der Parade dem Pferd ein Signal geben auf den Kopf, mit dem Sitz auf den Kopf, mit der Hand, mit dem Schenkel, wie auch immer dieses Signal gestaltet ist. Und oft ist es ja eine Kombination von mehreren Sekundärhilfen, die dann sagt, tritt mal weiter vor unter den Schwerpunkt. Und im Idealfall legt er auch noch Gewicht drauf und beugt die Hanken. Wie können wir jetzt sinnvoll diesen Schulungsprozess einleiten? Und da sind wir wieder zurück bei deinem Online-Kurs.
Also grundsätzlich ist ja immer die Frage, wo fängt die Reise an? Mhm. Und blöderweise, so empfinde ich das jetzt, es hat ja alles Vor- und Nachteile. Mhm. Aber eben gerade so, wenn du das sehr schön jetzt auch noch, obwohl wir es nicht sehen konnten, aber ich habe es mir gut vorstellen können, das Bild von der Sektion, haben wir natürlich auch das Problem, wenn wir jetzt in der Frontposition in der Bodenarbeit meistens unser Pferd starten oder auch unsere eigene Ausbildung starten. Und das hat ja viele Pros, weil wir von vorne mal ein Gefühl für Balance entwickeln können. Läuft das Pferd über die eine oder andere Schulter davon? Wie sieht so die Formgebung aus? Ich hab einfach einen ganz guten Überblick. Aber der Nachteil ist, ich bin einfach schon immer permanent bremsend unterwegs. Vor allem, wenn ich jetzt vielleicht nicht sonderlich groß bin und ich habe aber so einen 1,75 Warmblüter an der Seite und der möchte einfach auch mit seinen Hinterbeinen nach vorne, ist aber vielleicht, sagen wir, ein super höflicher Kerl, der sich einfach schon mal permanent verhält. Durch dieses permanente Verhalten habe ich das Problem, dass ich vielleicht optisch das Gefühl habe, die Hinterbeine kommen nach vor. Aber wenn wir uns jetzt vorstellen, wir sind unterwegs auf unseren zwei Beinen und wir kommen vorwärts. Und dabei möchte noch jemand, dass wir schön langsam in eine Kniebeuge gehen. Wenn wir uns dabei auch nie vom Boden abdrücken, dann wird diese Energie irgendwann mal flöten gehen. Also soll heißen, irgendwann wollen wir uns wirklich einfach hinsetzen und dann findet keine Bewegung mehr statt. Haben wir aber eher das Gefühl, jetzt nur für uns als Bild mit unseren zwei Beinen, auf einem Trampolin bouncen zu können, dann gibt mir das Trampolin vom Boden ja auch wieder etwas Kraft zurück. Also es geht jetzt nicht darum, wie weit schiebt der Hinterfuß hinten raus, sondern was macht der Hinterfuß, wenn er auf dem Boden auftritt? Beugt er dann nur ein? Oder kann er dann auch mit der Energie weg vom Boden? Und da müssen wir einfach auch aufpassen, dass das, was wir sozusagen von vorne sehen lernen in der Bodenarbeit, natürlich nicht ungleich das Gleiche ist, wie wenn wir drauf sitzen, weil unsere Hand einfach auch natürlich an einer ganz, ganz anderen Position ist. Und eventuell aber auch das Problem besteht, dass wir das Gefühl haben, von vorne klappt es doch ganz gut. Naja, aber da sind wir auch sehr unmittelbar, wenn wir jetzt die Hand auch noch am Kappzaum anlegen, an der Pferdenase dran. Das kann ein Vorteil sein und wir müssen es auch irgendwann mal lernen, weil wir so auch interpretieren können, aha, hat sich das Pferd verworfen, aha, wie kommt das Pferd mit unserer Nähe zurecht, was bedeutet eigentlich das Verhältnis von verwahrenden und treibenden Hilfen? Also, das kann ein Pluspunkt sein, es kann aber auch natürlich ein Minuspunkt sein. Und der Minuspunkt wäre einfach der, dass wir sozusagen für uns selbst wieder dieses Gefühl von meine Hand wartet eigentlich ab, meine Hand empfängt primär Informationen, dass wir das eher sozusagen in den Schatten stellen, weil die Hand dann von vorne wieder sehr viel auslöst oder sehr viel erzeugen möchte. Und der zweite Punkt, dass wir schon von Haus aus so ein bisschen zu stark verwahrend unterwegs sind. Also das heißt generell Vorgriff und vortreibende Hilfen vor verwahrende, also nicht vorverwahrende Stellen. Das bedeutet, auf unserem Weg zu einer guten Parade bleibt es uns einfach nicht erspart, möglichst viele Positionen auszuprobieren. Also dann von der Bodenarbeit zum Longieren zu gehen, zur Handarbeit zu gehen und auch wirklich aus jeder Perspektive zu schauen, wo möchte meine Hand mehr, wo macht meine Hand vielleicht mehr und wo ist die Hand einfach automatisch mehr in der informationsaufnehmenden Position als abgebenden Position.
Ja, wir haben ja in der akademischen Reitkunst Gott sei Dank die Möglichkeit, aus verschiedenen Positionen zu arbeiten und da auch verschiedene Arten der Schulung zu erfahren. Das heißt ja nun auch Handarbeit, weil man da die Hand wunderbar schulen kann. Und wir dürfen uns auch eingestehen, dass ich finde es immer ganz spannend, auch zu unterscheiden zwischen der Ausbildung eines Ausbilders oder eines Pferd, oder eines Reiters oder eines Pferdes. Mhm. Und dann darf man ja auch sagen, als Ausbilder sollten wir jede Position beherrschen. als, ja, wenn wir ein Pferd ausbilden, dann muss ja nicht jede Position für dieses Pferd angewendet werden. Ne? Mhm. Und wenn ich da jetzt den 1,75 Warmblüter habe und ich mit meinen, ja, deutlich kürzeren Beinen da vielleicht nicht zurechtkomme, dann ist das vielleicht nicht die Position, in der ich am längsten verweilen möchte, sondern dann gibt es da vielleicht noch andere Varianten, die besser zu uns beiden, zu diesem Team miteinander passen. Und ich merke schon auch, wenn ich mit meinen Jungs arbeite, dass ich mit jedem Pferd andere Vorzüge habe. Mhm. Also ich glaube, das hat gar nicht nur was mit mir zu tun, sondern auch mit dem Team, mit der Teamfindung. Wie fühlen wir uns am meisten wohl, am besten wohl? Was passt mir? Was passt uns? Was ist hier für den weiteren Ausbildungsverlauf am dienlichsten? Und dann werden wir ja auch feststellen, dass im Verlauf der Ausbildung das durchaus mal wechseln wird.
Mhm. Absolut. Ich denke mir einfach nur für uns auf dem Weg, also gerade bei den Paraden, habe ich mir auch oft gedacht, das, was mir so oft untergekommen ist, ist, es ist ein sehr, sehr schönes Bild, auch wenn ich da jetzt die Bilder hinter dir betrachte.
Mhm.
Das gefällt uns und das zieht uns an, das finden wir attraktiv. Die Pferde sind in einer Formgebung, wo sie selber auch stolz und schön ausschauen. Und sehr, sehr viele Menschen eifern dann so ein bisschen auch diesem Idealbild hinterher. Also auch wenn wir vorher davon gesprochen haben, dass die Kinder in der Kinderreitschule jetzt rückständige Piaffen zeichnen, weil sie einfach in der Fernsehübertragung genau das Bild haben, dann muss man auch aufpassen, selbst wenn man im Dienste des Pferdes arbeitet und für das Pferd ausbilden möchte, dass es dann nicht Bilder gibt, die sozusagen auch hier so ein bisschen vergessen machen, den Inhalt zu arbeiten und nicht auf eine Lektion hin. Und bei den Paraden ist es eigentlich relativ einfach, weil es kommt halt immer auf das richtige Timing, sage ich jetzt mal, drauf an. Und Paraden, da darf man einfach auch nicht separieren zwischen einer Schulparade und Paraden an und für sich, weil das Pferd lernt ganz einfach schon bei aus dem Schritt zu halten, aus dem Trab einen einfachen Übergang in den Schritt zu machen. All das sind Paraden. Und je facettenreicher ich diese Arbeit gestalten kann, je mehr ich auch darüber Bescheid weiß, was fällt mir leichter, aus dem Schritt anzutraben oder aus dem Trab in den Schritt zu gehen? Was sind so die Bausteine, die ich habe und die ich aber auf der Sollseite noch nicht habe? Und all diese kleinen Übergänge, also ich habe mal wo bei einem Ausbilder aus der spanischen Hofreitschule gelesen, du sollst mindestens 50 Übergänge in einer Einheit unterbringen.
Oh, das wäre gut, ja.
Mhm. Und dann denke ich mir, ja, mal schon auf das Händchen und auf das Gesäß geklopft, so quasi. Wir Akademiker verzirkeln uns ja auch wahnsinnig gern, ne? Die Runde war gut, die nächste Runde war schon ein bisschen besser. Oh, ich möchte noch eine dritte Runde dranhängen. Und dann sind wir schon 3 Runden oder 4 oder 5 oder 6 im Trab auf dem Zirkel unterwegs, weil wir dann einfach auch so verkopft sind. Und wo du vorher auch gesagt hast, eben verschiedenste Situationen ausprobieren und am Sitz. Ja, also ich genieße das auch wahnsinnig, wenn ich mich einfach mal nur auf den Sitz konzentrieren kann und nicht aufs Pferd und genau da. Was ich aber mega spannend finde, ist, dass ganz viele Schüler auch erzählen, ja, wir waren da ausreiten, so und so und da und da. Und ich sage, ja, und wie bist du nach links und nach rechts gekommen? Ja, ohne Probleme. Und auf dem Platz hat man plötzlich Schwierigkeiten. Das ist ja auch ganz spannend, was es mit uns emotional macht, wenn wir sehr verkopft sind oder sehr viel über Dinge nachdenken. Und wenn wir einfach auch, und im Gelände lassen wir einfach auch sehr viel passieren. Und der große Unterschied ist halt auch, dass wir im Gelände unseren Pferden meistens auch sehr viel mehr Verantwortung geben. Und kaum sind wir in einem rechteckigen Kasten mit Sand, wollen wir die gesamte Formgebung managen. Und dieses Übermanagen von Bewegung ist halt auch etwas, was uns dann hinsichtlich der Hand schon mal zum Verhängnis werden kann.
Ja, das waren eigentlich schön zusammengefasste Worte, liebe Anna. Sag noch einmal, wo finden wir deinen Online-Kurs zum Thema Paraden?
Entweder unter akademie.einfachreiten.com oder auf einfachreiten.com ist auch der Link dorthin zu finden.
Wunderbar. Und dann sage ich an dieser Stelle, danke fürs Gespräch heute Morgen. Es war mir wie immer ein Fest.
Mir auch. Und es vergeht ja immer so wie 5 Minuten. Wir haben doch gerade erst zu tratschen
ja,
begonnen.
Ja, genau. Und dann ist es schon fast eine Stunde um. Ne? Wie kann das denn sein? Und dann schicke ich dir schöne Grüße nach Österreich. Ich hoffe, ihr habt genauso wunderbares Wetter wie wir.
Ja, es wird.
Ja, genau. Und dann gehe ich mir jetzt mal mein Lazarett angucken. Die haben nämlich am Wochenende einen etwas überschwelligen Trainingsreiz bekommen. Nach einer nicht ganz geglückten Herdenintegrierung. So, alle.
So. Oh Gott.
Nicht so schlimm. Aber die brauchen jetzt mal ein paar Tage Pause, die haben halt extrem Muskelkater. Naja. Das ist ja nicht so schlimm, das werden sie überleben, aber den müssen sie jetzt eben auch mal pflegen. So, also, ich wünsche dir einen wunderbaren Tag und dann sprechen wir uns bald.
Ich freue mich. Ja, ich freue mich schon, wenn du wieder bei Einfachreiten dann auch im Podcast bist.
Ich mich auch. Bis bald. Tschüss.